Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Fintech-Manager Gerrit Gelass über den Erfolg von Nubank. Gerrit hat für N26 das erste Büro in Brasilien mit aufgebaut und den Marktstart vorbereitet. Den Aufstieg vom brasilianischen Konkurrenten Nubank hat er deswegen genau beobachtet. Die Smartphone-Bank konnte innerhalb von wenigen Jahren 25 Millionen Kunden gewinnen und wird von Startup-Investoren mit 10 Milliarden US-Dollar bewertet. Nubank ist damit seinen europäischen Konkurrenten davongelaufen. Doch was ist eigentlich das Erfolgsrezept von Nubank und was lässt sich daraus für Europa lernen? Das hat Gerrit im Podcast erzählt. Gerrit, wir wollen heute über den brasilianischen Markt sprechen, der aus gleich mehreren Gründen sehr spannend ist. Es gibt dort eine sehr mächtige Smartphone-Bank, die Nubank heißt und mehr als 25 Millionen Kunden hat, nur in einem einzigen Land. Zum Vergleich, N26 aus Berlin hat etwa 5 Millionen Kunden in mehr als 20 Märkten. Und du kennst den brasilianischen Markt sehr gut. Du hast in Brasilien für N26 das erste Büro aufgebaut und bist dort vor kurzem ausgestiegen. Als erstes würde mich deswegen mal interessieren, wenn man als Bank in so ein neues, großes, wichtiges Land expandiert, wie funktioniert das eigentlich?
Hallo Kaspar, erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein. Ja klar, Brasilien ist natürlich ein spannender oder ein interessanter Markt und wenn man aus Europa kommt, erstmal nicht vielleicht der erste, auf den man stoßen würde. Wir haben bei N26 bevor wir uns entschieden haben, nach Brasilien zu gehen, natürlich eine tiefgehende Analyse der verschiedenen Märkte der Welt gemacht und gesehen, dass Brasilien ein super spannender Markt ist aus verschiedenster Hinsicht. Einerseits muss man natürlich schauen, wie groß die Gesamt- oder die möglichen Kunden sind, also der Total Addressable Market, ob es sich lohnt dafür, dann wie ist das Wettbewerbsumfeld, wie sind die Economics darum, wie ist die politische, regulatorische Lage, wie ist das Kundenverhalten und aus den verschiedensten Perspektiven, wie wir uns die Märkte angeschaut haben, erschienen und aus meiner Sicht erscheint Brasilien immer noch als sehr interessant für Challenger-Banken.
Was war da so das ausschlaggebende Argument?
Wie gesagt, einerseits die Marktgröße. Nubank hat auch gezeigt, zu der Zeit hatten die auch schon 15, 20 Millionen Kunden, dass da eine große Nachfrage ist. Wir haben auch viele Brasilianer hier in Europa gehabt, sowohl als Mitarbeiter als auch viele Kunden, die unser Produkt auch gerne dort gehabt hätten. Plus auch das ökonomische Umfeld, beispielsweise die Interchange-Fee, was ja ein Haupttreiber der Umsätze von den Challenger-Banken ist, also der Umsatz, den man als Kartenherausgebende Bank quasi auf den Transaktionen bekommt.
Also sozusagen vom Händler diese kleine Transaktionsgebühr.
Genau, die ist bis zu 6-mal höher als in Europa. In Europa ist sie ja bei, glaube ich, 0,3% gecapped. In Brasilien geht sie bis 1,82% hoch und das kann natürlich einen großen Einfluss aufs Businessmodell und erschien auch von der Hinsicht sehr, sehr interessant.
Und das heißt, dass es da so einen mächtigen Konkurrenten gibt, war eher ein Ansporn für euch, dass ihr gesagt habt, da gibt's eine Nachfrage.
Genau, also ich auf der einen Seite kann ich sagen, wenn nur große alte Banken da sind, kann es ein spannender Markt sein, weil die Challenger Bank dann die ersten sind. Aber in dem Fall war das auch schon immer ein Indikator, dass der Markt auf jeden Fall bereit dafür schon weit genug ist und auch gewohnt ist, digitale Angebote zu nutzen. Während wir in anderen Märkten damals gesehen haben, dass wenn da gar kein Wettbewerber ist, dass die Kunden auch oft sehr, sehr vorsichtig sind, weil sie noch gar keinen haben. Aber wenn man schon mal ein Nubank-Konto hat, ist man vielleicht auch offener, zumindest mal ein N26-Konto oder ein Revolut-Konto zu testen und dann sich immer noch zu entscheiden, welches gefällt mir am besten.
Welcher Markt war das zum Beispiel, wo die Leute quasi noch nicht bereit dafür sind?
Also ich war nicht so stark in den anderen Märkten unterwegs, aber so die südeuropäischen Länder, da hat man das schon einen Unterschied gemerkt, wo es noch keinen guten Wettbewerb gab.
Ja. In jedem Land gibt es ja immer so ein paar Eigenheiten, auf die sich Fintechs einstellen müssen, dass die Kunden einfach anders drauf sind, anders leben, anders bezahlen. Was sind da in Brasilien die großen Punkte?
Also einerseits ist schon spannend gewesen, verglichen, wenn man aus Deutschland kommt, habe ich mich dann irgendwann gefragt, welches denn das Entwicklungsland ist, was den Zahlungsverkehr angeht. Also in Brasilien hat jeder Kokosnussverkäufer am Strand oder Caipirinha-Verkäufer auf der Straße hat ein Kartenlesegerät, sogar Obdachlose teilweise.
Also man kann die Spenden an den Obdachlosen mit Karte bezahlen.
Genau, da kann nicht die Ausrede gelten, sorry, ich habe gerade kein Kleingeld, sondern dann zeigt ihr das Gerät.
Und das war in Deutschland der Postillon-Artikel noch.
Ne? Ja. Ja, und das ist tatsächlich Wirklichkeit. Und grundsätzlich die Nutzung der Karte ist da bei Weitem höher als zumindest in den Metropolregionen, also auf dem Land und in den Urlaubsregionen vielleicht nicht ganz so stark, aber insbesondere in den großen Städten ist die Nutzung der Karte viel mehr fortgeschritten als hier in Deutschland, während du ja manchmal im Sterne-Restaurant nicht mal mit Karte zahlen kannst. In Berlin geht da halt wirklich im Centbetrag alles. Und also einerseits die Kartennutzung ist sehr spannend dort, auch grundsätzlich das Social-Media-Verhalten und die Offenheit gegenüber digitaler Produkte, während die Deutschen ja eher Datenschutz, Sicherheit, Vertrauen der Sparkassen und Ähnliches immer da im Vordergrund haben und sich dann schwer tun, wenn sie eine neue Bank sehen, die sie nur über ihre App öffnen, sind die Brasilianer schon sehr offen und sehen die Chancen, wollen es testen und wenn es Vorteile bringt, dann nutzen die das. Und das ist auch sehr spannend.
Mhm. N26 ist ja mit dem Produkt noch nicht gestartet. Es gab Berichte, dass sich der Marktstart da ein bisschen verzögert. Was waren da die Probleme? Was war der Grund dafür?
Also ich denke im Wesentlichen, ich bin jetzt auch schon wieder ein paar Monate raus und habe jetzt keinen aktuellen Einblick, aber ein wesentlicher Faktor und der, denke ich, auch langfristig N26 helfen wird, ist die Entscheidung, dass man dann von dem ursprünglichen Setup mit einer Partnerbank schneller an den Markt zu gehen, sich dann letztendlich entschieden hat, eine eigene Lizenz zu beantragen und wie man Aufsichtsbehörden und Co. kennt, dauern die Prozesse in der Regel immer länger und ich gehe stark davon aus, dass das der Hauptgrund ist.
Hm. Jetzt lass uns mal ein bisschen über den N26-Konkurrenten Nubank sprechen. Was macht die so erfolgreich? Wie haben die das geschafft, in ja, so wenigen Jahren 25 Millionen Kunden zu überzeugen?
Verschiedenste Faktoren. Das eine ist, wenn man sich den aktuellen oder den damaligen Bankmarkt anschaut, es gab 4-5 Banken, die über 80% der Assets hatten, also ein starkes Oligopol. Und auch diese Banken haben insbesondere die ärmere Kundengruppe oder die mit geringerem Einkommen schon fast abgezogen. Es waren überall versteckte Fees, alles intransparent, sehr teuer und Kunden haben einfach wirklich das Vertrauen gegenüber den großen Banken verloren. Die haben nicht verstanden, wenn sie ihre Statements gesehen haben, wofür sie schon wieder überall gecharged wurden.
Kannst du ein Beispiel geben?
Ich habe ein Santander-Konto damals eröffnet und dann haben wir gesagt, hier, die Karte ist for free, aber wenn du musst mindestens so und so viel Limit oder so viel umsetzen und dann eine Woche später gucke ich rauf und haben sie mir aber trotzdem nochmal zusätzlich das Girokonto nochmal für 2 Euro gecharged oder so. Also da kommen, oder im internationalen Zahlungsverkehr, da kommen wir später nochmal zu sprechen, kommen dann auch noch versteckte Gebühren auf den FX und Spreads und das ist schon sehr
also diese Umtauschgebühren.
Genau, quasi. Ja. Hm. Und genau, und von der Voraussetzung war Nubank die Ersten und die haben sich schon stark positioniert als quasi die Transparenten, die den Kunden helfen wollen, die keine Fees nehmen und quasi das digitale Geldbeutel auch des Kleinmannes sind und haben sich da sehr stark positioniert, sind dann einerseits auch mit einem, weil die Bank natürlich den Vorteil mit der Nähe durch die Filialen haben, hat sich Nubank sehr stark und gut in Sachen Customer Service positioniert. Es gibt viele Success Stories und beispielsweise konnte ein Kunde irgendwo im Restaurant nicht bezahlen und dann hat dann der Nubank Customer Service Mitarbeiter dann remote quasi schnell das Essen bezahlt, weil es ein Problem mit der Karte gab. Sie senden ihnen regelmäßig Geschenke, ist auch viel Marketing dabei, aber durch diese Positionierung wurden sie sehr als der Held unter den bösen Banken gesehen und haben sich da plus natürlich mit dem First Mover Advantage da sehr gut positioniert. Weiterer Teil, warum die so erfolgreich sind, ist auch die Zielgruppe, während wir auch mit N26 schon eher auf das obere Drittel gegangen wären, auch die Suburban digitalen
also
Leute.
Drittel der Einkommensklassen.
Und eher die digital affine und Co. ist Nubank oder auch der brasilianische Markt. Es gibt 210 Millionen Einwohner und circa 50 Millionen Brasilianer haben noch kein Konto, die sogenannten Unbanked. Da gibt es verschiedene Gründe für, aber grundsätzlich ist Nubank auch sehr stark auf diese Kundengruppe gegangen und jeder von denen auch auf den abgelegensten Gebieten hat inzwischen ein Smartphone und quasi die neue Filiale dann in der Hand, während auch manche Banken gar keine Filiale vor Ort hatten, sodass da schon ein Vorteil kam. Plus dann auch, wenn man sich das Produkt anguckt, wie Nubank gestartet ist, ist das eigentlich komplett anders als die Challenger-Banken hier in Europa. Also in Deutschland.
Wie genau?
In Deutschland, N26 ist bekannt für transparent, gute UX, aber man geht halt mit einem Ankerprodukt des Girokontos rein und mit der dazugehörigen Debitcard, die daran gelinkt ist, um wirklich transparent Überblick über seine Kosten zu haben. Und das ist auch, was die Kunden und auch der Markt hier oft fordert, weil oft haben wir dann auch gehört, dass Kreditkarten zu gefährlich sind, weil man dann keine Kontrolle und keinen Überblick über seine Transaktion hat. Und in Brasilien ist das eher anders. Die Brasilianer, oder das ist jetzt natürlich stark verallgemeinert, aber was man schon gesehen hat, ist, im Zweifel geben sie mehr Geld aus oder nutzen das, was sie überhaupt zur Verfügung haben, ohne zu wissen, ob sie sich das leisten können. Und dann kommen sie auch schnell an die Limite. Aber im ersten Schritt sehen sie, oh, die Bank bietet mir kostenlos eine Kreditkarte an mit 500 Reais, was jetzt nicht mal 100 Euro sind als Limit. Und die sehen erstmal nur den Kredit, denken noch gar nicht drüber nach, dass sie den nächsten Monat wieder zurückzahlen müssen, sehen einfach nur einen erweiterten Zugang zu kurzfristigem Geld. Und deshalb ist das auch sehr stark angenommen worden und so groß gewachsen.
Und da ist sozusagen Nubank, was die Gebühren dann für die Kreditkarten, sozusagen Kredite angeht, trotzdem noch fair, oder?
Genau, also das Konto ist erstmal kostenfrei und dann gibt's natürlich dann die Revolving Credit Lines, also dass man als Kunde dann, wenn man nach den 30 Tagen dann die Rechnung nicht direkt begleicht, dann bietet die Bank auch dann quasi einen Ratenkredit an, wie man die Rechnung abzahlen kann. Und das ist ja normal im Kreditkartenumfeld. Und die Preise bei Nubank waren aber schon marktvergleichbar, jetzt auch nicht günstiger groß, aber schon, dass das Konto umsonst ist, das Zugang und die Übersicht in der App, das war schon ausschlaggebend. Und das Interessante war halt, dass Nubank am Anfang nur mit einer Kreditkarte rausgegangen ist, ohne einem Konto, und dass man alle seine Transaktionen über den Monat dann in der App sehen konnte, auch mit Push-Notification und Co. Und
erst aber man trotzdem noch ein Girokonto quasi verknüpfen musste.
Genau, beziehungsweise am Ende des Monats wurde ein sogenannter, konnte man einen Boleto, das ist quasi eine Barcode-ähnliche Überweisungsslip, also ein wie wir mit dem Überweisungsträger haben, wenn wir eine Rechnung kriegen, gibt's das vom brasilianischen Zentralbank organisiert als Barcode, und dann muss die Rechnung, wie auch Stromrechnung und Co., dann vom anderen Bankkonto bezahlt werden. Also es war nicht mal direkt verknüpft über einen Lastschrifteinzug oder ähnliches, sondern wirklich am Ende des Monats kam, hey, du hast hier 550 Reais offen, bitte führe die Zahlung jetzt aus, und wenn es dann nicht kam, ging es dann ins Mahnverfahren oder wurde ein Kredit angeboten. Mhm. Und erst 2-3 Jahre später, glaube ich, ist Nubank dann tatsächlich auch durch eine andere Lizenz auch in das Girokonto-Geschäft gegangen und bietet dann mit Nukonto auch dann ein volles Konto an und entwickelt sich jetzt über die Produkte auch weiter.
Mhm. Du bist ja selber auch Kunde. Was macht die App für dich so aus? Was ist der Reiz für dich?
Also wenn ich ehrlich bin, ist die User Experience nicht so schön, wie ich es beispielsweise von N26, eigentlich sage ich jetzt nicht nur, weil ich dort mal gearbeitet habe, aber ich fand die App schon sehr, sehr unübersichtlich und ein bisschen schwierig von der UX her. Ich habe das Konto ehrlicherweise aus Interesse natürlich genommen, weil ich sehen wollte, wie es auf dem Markt ist und weil ich lokal auch ein Bankkonto brauchte. Aber von der App ist es in dem Fall gar nicht so besonders, aber die haben auch dann kleine Features, beispielsweise haben sie ein eigenes Bonusprogramm, also auch verglichen jetzt zu den anderen Challenger-Banken, die oft auch im Premium-Bereich gehen, hat Nubank das nicht. Die bieten ein Bonusprogramm an, dass man Punkte sammeln kann, und dann haben sie das UX-seitig ganz, ganz cool gelöst, dass man genug Punkte hat, so bestehende Transaktionen einfach aus der Transaktionshistorie rausswipen kann und dann quasi die Transaktion gelöscht wurde.
Also wenn man sich jetzt beispielsweise Schuhe gekauft hat und genügend Punkte hat, dass man dann die Schuhe einfach sozusagen davon nachträglich bezahlt.
Genau, richtig.
Wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, verstehe ich schon die Vorteile, verstehe die Positionierung. Ich frage mich trotzdem noch so, warum ist es dann so groß? Also wie kommen die überhaupt an ihre Kunden ran? Das ist ja immer so eine große Frage, wenn man ein gutes Produkt hat, auch trotzdem, wie erreicht man seine Kunden?
Ja, also klar, einerseits ist der Markt viel größer, und wenn man da einen Prozentsatz am Market Share hat, ist es natürlich viel größer, als wenn man es in einem Land in Europa hätte. Durch die starke Positionierung und die gute Story am Anfang ist auch Nubank ganz lange ohne Marketing eigentlich ausgekommen und sind fast nur oder ausschließlich organisch gewachsen, und das geht auch bis heute noch so. Und haben erst vor 2 Jahren angefangen, dann auch in den Performance-Bereich, also in über Facebook, Instagram und so Werbung zu schalten. Aber der Großteil ist starkes organisches Wachstum, weil wirklich so eine starke Community da ist. Und die Kunden, die lieben wirklich Nubia. Das ist wirklich nicht nur so gesagt, sondern die die sind richtig Fanat und sind richtige Fans. Also wirklich eine große Community und die wächst dann immer weiter. Und ich glaube, jeder Jugendliche oder jeder, nicht Jugendliche, aber jüngere Erwachsene und Student und Co. hat ein Nubank-Konto in Brasilien.
Hm. Bei den europäischen Playern, also Revolut, N26, Monzo, gab es jetzt auf diesem Weg gerade in so starken Wachstumsphasen, gab es auch mal Probleme, auch mal Hiccups, auch mal kleine Skandale. Ist da Nubank bislang verschont geblieben?
Ich habe die längere Historie nicht im Kopf oder war noch vor meiner Zeit. Aber ich glaube, jetzt in der letzten Woche gab es mal einen Datenleck dass über Google Nubank-Kundendaten aufgetaucht sind. Aber auch da, wird nicht so verbissen und so hart bestraft wie vielleicht in Europa oder in Deutschland. Aber ansonsten, grundsätzlich gibt es halt viele Fraud-Probleme, aber da kann auch keine Bank was dafür, was jetzt Diebstahl, Online-Betrug und Ähnliches angeht, ist Brasilien auch in der Hinsicht teilweise kreativ. Ich habe da Geschichten gehört, dass da die Briefe abgefangen wurden, die Karte kopiert wurde, der Brief aber so wieder zugemacht wurde, dass sie dann weiter aktiviert wurde, dann wurde sie im Online-Wallet hinzugefügt. Also da waren schon spannende Stories dabei und wir wurden auch, als wir mit N26 auf dem Markt kamen, stark davor gewarnt von vielen Partnern, dass wir halt wirklich aus einer Geldwäsche und auch aus einer Fraud-Sicht da die höchsten Geschütze auffahren müssen und auch im besten Fall mit anderen Banken und professionellen Dienstleistern partnern sollen, um diese Risiken zu reduzieren, weil am Ende gewinnt da keiner von, wenn Geldwäsche oder Betrugsfälle zu stark werden.
Mhm. Du kennst ja, glaube ich, das Gründerteam von Nubank auch. Wie sind die so drauf?
Ja, ich kenne es zu viel gesagt. Vielleicht habe ich den David vor einem halben Jahr mal getroffen und auch spannend, er ist ein Kolumbianer, ist aber vor 15 Jahren, glaube ich, dann nach Brasilien gekommen. Super entspannter Kerl, natürlich sehr fokussiert, tolle Ausstrahlung und hat, glaube ich, da seinen Laden gut im Griff und auch mit seinem Gründungsteam, die Christina, natürlich ein gutes Role Model noch als Frau mit Kindern, positioniert sich da auch sehr stark im öffentlichen Leben und kann die Bank da sehr gut vertreten. Also die werden auch da von den Kunden und vom Land sehr, sehr positiv gesehen und sind sehr angenehm.
Hm. Nubank hat ja auch ein Büro in Berlin, wo sie quasi einen Teil der technischen Entwicklung quasi stemmen. Die ewige Frage lautet jetzt immer so ein bisschen, kommen die in absehbarer Zeit nach Deutschland? Was ist da deine Sicht oder deine Prognose?
Also ich gehe stark davon aus, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Also als ich damals mit ein paar Leuten von Nubank gesprochen hatte, sind die auch da jetzt vor Corona-Zeiten schon sehr flexibel, was das Remote-Arbeiten angeht. Und deren höchste Prämisse ist, die wollen die besten Mitarbeiter haben. Und im Zweifel bauen die auch dann noch ein Office woanders auf der Welt auf. Also die hatten auch, als ich damals mit denen gesprochen hatte, gerade ein kleines Office auch in Amerika aufgemacht. Und da dachten sie auch gleich, oh, die kommen jetzt in die USA. Aber da gab es einen super Talent, einen Seniorenmanager, der einfach in Amerika bleiben wollte. Und um den zu bekommen, haben sie dann quasi für ihn, aber auch noch für weitere Mitarbeiter dort ein Office aufgemacht. Das gleiche in Argentinien und auch in Berlin. Also diese internationalen Offices sind eher aus einer Recruiting-Sicht als aus einer Produkt- und Marktsicht. Und ich glaube auch vom Ansatz vom Produkt ist Europa für, also ich würde als brasilianische Bank nicht sofort nach Europa gehen, wo overbanked, geringe Margen, hohe Regulierung, da gibt es, glaube ich, andere Märkte, die spannender wären, wenn Nubank mal auch außerhalb von Lateinamerika expandieren wollen würde.
Hm. Und deren Strategie ist quasi, innerhalb von Lateinamerika sich umschauen und gleichzeitig im Produkt auch nochmal sich sozusagen erweitern, mehr Finanzprodukte in der App anbieten, oder?
So wie ich das verstehe, ist es, also sie haben im letzten Jahr oder Anfang diesen Jahres einen zweiten Markt eröffnet in Mexiko, zumindest testen die dort gerade, aber auch weitere Expansionspläne jetzt nicht stark forciert, sondern da ist es tatsächlich ihnen wichtiger, jetzt tiefer in die Produktbreite zu gehen, also konkreter noch neue Investment, aber auch Kreditprodukte anzubieten, um wirklich nicht nur ein Payment-Partner für oder ein Zweitkonto zu sein, sondern sich wirklich auch als ganzheitliche Retail-Kundenbank zu positionieren.
Hm. Du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass jetzt gerade in der Corona-Zeit nochmal so einen krassen Wachstumssprung gemacht haben. Was war da die Story?
Genau, das hat mich auch überrascht. Es gab auch durch Corona und Brasilien ist ja jetzt aktuell auch nicht bekannt dafür, dass sie nur positiv in sich dort positionieren, aber es gab auch Sozialhilfen.
Sehr diplomatisch ausgedrückt. Es
gibt auch Sozialhilfen, die dort an die Bürger ausgezahlt wurden. Das aber als Banküberweisung, sodass viele Leute, selbst wenn sie Geld haben, aber weil es so gewachsen ist, dass sie kein Bankkonto hatten, mussten kurzfristig und dann am besten ein kostengünstiges Konto eröffnen, um diese Sozialleistungen in Empfang zu nehmen. Und so hatte, glaube ich, Nubank innerhalb von ein, zwei Wochen nochmal 500.000 Kunden gewonnen und das ist weiter wachsend. Also das sieht man und ich glaube auch andere Fintechs hier in Europa oder auch in Deutschland insbesondere positionieren sich ja da auch und sehen sich auch als ein gutes Tool, um soziale oder die öffentlichen Förderungen und Unterstützung hier im Land voranzutreiben, wie Penta sich da stark in der Kreditvergabe für Mittelständler positioniert hat und ähnliches und Finleap Connect, das glaube ich, da zeigt dann wirklich, dass das Fintech auch massentauglich werden kann.
Hm. Ist natürlich für die Fintechs hier nicht so einfach, weil viele sozusagen keine Banklizenz haben. Genau, was man, wenn man sich sozusagen den europäischen Markt ein bisschen anguckt und den sozusagen vergleicht, sieht man ja hier schon, dass in den letzten 3-4 Jahren die Banken sehr nachgelegt haben, also ihre Apps sozusagen ein bisschen aufgeräumt haben, besser gemacht haben und sich sozusagen das Level im Vergleich zu N26 schon die Lücke so ein Ticken, würde ich sagen, nicht geschlossen hat, aber sie nähern sich zumindest an, was die Qualität angeht. Merkt man das in Brasilien aus deiner Sicht noch nicht, dass die großen Banken reagieren?
Doch, im Gegenteil. Ich glaube, die sind sogar an sich noch ein bisschen schneller als in Europa. Weil ehrlicherweise in Deutschland sehe ich jetzt, gut, die Deutsche Bank-App ist vor 3 Jahren nochmal komplett umgetunt worden, aber seitdem passiert da auch nicht mehr viel. DKB hat sich, glaube ich, auch die letzten Jahre nicht geändert. Also sogar in Europa sehe ich das gar nicht mal so. Aber in Brasilien haben viele Banken, vielleicht auch, weil sie noch mehr Geld haben, mehr Reach und ähnliches, noch radikalere Schritte eingeleitet. Bradesco, eine der großen Banken, hat auch eine eigene Greenfield-Bank nochmal komplett aufgebaut, anders gebrandet auf Zielgruppe der jungen digitalen Leute mit Next. Santander hat auch nochmal verschiedenste eigene kleinere Apps gemacht, die mehr auf User Experience gehen und nicht wirklich alle Produkte abbilden müssen, aber die du im Alltag brauchst. Aber die Banken positionieren sich da auch schon stark und es kommen auch teilweise wieder richtig neue Banken hoch, beziehungsweise es hat sich eine Agriculture-Bank, also eine Bank, die aus dem Landwirtschaftlichen kam, was ein großes Geschäft in Brasilien ist, komplett transformiert, weil sie gemerkt haben, das alte Geschäft ging gar nicht mehr und sind dann von einer Feld- und Wiesenbank zu einer digitalen Bank geworden.
Und das hat geklappt, oder?
Die sind auch nicht klein, ja. Also das läuft auch anscheinend gut. Aber ja, die Banken, ich glaube, das Grundproblem ist dort weiterhin, es bleibt eine Bank, es bleibt immer noch dieser Mistrust, ob das jetzt von Santander normal ist oder die coole Marke davon, der Kunde hat immer noch diese Vorurteile, die er gegenüber Nubank beispielsweise nicht hat. Und das ist, glaube ich, eher noch schon das Problem, als dass jetzt die App noch ein bisschen schöner und bunter ist. Ich glaube, das macht am Ende dann auch keinen Unterschied.
Gibt es denn irgendwie so ein, zwei Dinge, wo du sagst, so ich habe jetzt mehr als ein Jahr da in Brasilien gelebt, ich habe quasi die ganze Szene wahrgenommen, ich habe Nubank ausprobiert. Gibt es da so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das müsste man hier eigentlich aus meiner Sicht anders machen, um auch noch erfolgreicher zu sein?
Du meinst jetzt hier in Deutschland?
Genau, ja, also oder in Europa.
Also was super überraschend auch war, ist, dass die Zentralbank und die Aufsicht, das quasi ein Institut ist, während es in Deutschland getrennt ist, sehr proaktiv in Richtung Innovation ist, während man ja hier in Europa schon eher feststellt, dass es sehr protektionistisch, sehr stark von der Lobby getrieben ist und dann doch, wie auch im PSD2, der ursprüngliche Gedanke der Innovationsförderung eigentlich dem entgegengestoßen wurde, sind die in Brasilien sehr, sehr stark daran interessiert, den Fintechs zu helfen. Es gibt neue Fintech-Lizenzen, die man innerhalb von wenigen Monaten ausgeben kann oder nutzen kann. Die gucken auch stark darauf, dass die Banken nicht zu stark quasi sich abschirmen und den Markteintritt schwerer machen und das war schon überraschend und positiv zu sehen, dass auch die Zentralbank da einen großen Hebel hat und jetzt mit der neuen, eine neue Lizenz, wo man auch Karten issuen kann und Kredite ausgeben kann, gab es innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, 50 Lizenzen, also die pushen da wirklich, um mit dem Ziel, die Preise fairer zu machen für den Endkunden, aus einer Verbrauchersicht das zu verbessern und den Wettbewerb zu fördern.
Hm. Aber gibt es sozusagen aus Unternehmensperspektive auch irgendwas, wo du sagst so, hey, das kann man vielleicht besser machen an der Stelle?
Das kommt auch viel aufs Kundenverhalten an, was in Brasilien auch gut wirkt, läuft, sind diese Barcode-Zahlungsmöglichkeiten im Laden und jetzt auch Instant Payment kam jetzt beispielsweise auch dort noch früher raus als hier.
Also das Überweisung sozusagen in Echtzeit.
Dann genau, und ich glaube, das hat einen riesen, kann einen großen Einfluss auf das ganze Challenger-Banking oder grundsätzlich auf das Kartenbusiness haben, weil wofür ist eine Karte da oder warum vertraut man auch einem Netzwerk wie Mastercard oder Visa, ist ja, dass der Händler sicher gehen kann, dass der Kunde das Geld irgendwie in den nächsten Tagen zahlt und weil sie dieses Netzwerk quasi zur Verfügung stellen und die Sicherheit, dieses Vertrauen, nehmen die hohen Gebühren. Und wenn der Kunde aber in Realtime am Laden sein kann oder die Überweisung tätigen kann, ohne dass da ein Netzwerk, dass da noch ein anderer Processor, ein Issuer und Co. alle dahinter sind, dann muss der Händler einerseits erstmal weniger zahlen und kann in der Regel das dann auch den Kunden wiedergeben. Und das wird, glaube ich, auch mittelfristig dann zumindest den lokalen Zahlungsverkehr, was das Kartenbusiness zumindest nochmal ein bisschen mehr unter Druck setzen. Und da passiert auch schon relativ viel in Brasilien. Ansonsten, wenn man sich
die Produkte... Und du meinst sozusagen, dass die Banking-Player hier auch stärker in diesen Instant-Payment-Bereich noch reinpushen, oder?
Auf jeden Fall ist das ein Risiko auf die Interchange-Umsätze. Also international wird man das nicht harmonisieren können, denke ich, mit dem Instant-Payment. Aber im lokalen Umfeld muss dann auch ein Fintech schauen, was noch viel über Kartengeschäft gemacht hat, dass die nicht dadurch substituiert werden und wie die dann noch Geld verdienen.
Ja. Aber sozusagen so einen positiven Tipp, wo du sagst, so vom Produktangebot, von der UX, da fällt jetzt spontan nichts ein, oder?
Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, da muss man sagen, dass Brasilien eigentlich noch so 2-3 Jahre hinterher ist, also jetzt kommen gerade die ersten SMI-Banken hoch, wo wir hier Penta ja schon seit 1-2 Jahren haben oder Contest und ähnliche.
Also sozusagen für kleine und
mittelständische Unternehmen. Und auch alles, was so um die API, also die digitalen Schnittstellen, Open Banking, wo beispielsweise ehemals Figo oder jetzt Finleap Connect sich positionieren, also viel B2B, wirklich Tech für Banken, dass das entwickelt sich jetzt erst langsam in Brasilien. Aber da würde ich schon sagen, dass Europa eigentlich ein Tick voraus ist und ich habe wenig Produkte in Brasilien gesehen, die komplett anders oder neu waren, die ich hier noch nicht gesehen habe. Ehrlicherweise.
Lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen über deinen neuen Job sprechen. Du bist Head of Banking von dem Fintech Nomand, was jetzt in den nächsten Monaten starten soll. Was ist da der Hintergrund? Was ist das für ein Unternehmen?
Ja, also wir sind ein brasilianisches Early-Stage-Fintech, aber unser Produkt, am Ende sind wir eine US-amerikanische Challenger-Bank für die, Brasilien Mass Affluence, also für die reichere brasilianische Schicht, die auch in Brasilien ist, den bieten wir ein US-Konto an. Jetzt ist die Frage ja, warum? es gibt im Wesentlichen auch dahingehend zwei Probleme im brasilianischen Markt. Das eine ist, dass es viele Steuern und Gebühren gibt. Das heißt, jeder Brasilianer, der im Ausland mit seiner Karte zahlt, muss eine Finanztransaktionssteuer zahlen auf den Kartenumsätzen, die bei circa 6,5% liegt.
Okay, also für jeden Einkauf in den USA muss er nochmal 6,5% nach Brasilien
überweisen. Plus dann nimmt die Bank noch weitere Fees, also end-to-end bist du wahrscheinlich bei 8,5%. Das heißt, wenn ein Brasilianer immer für ein Wochenende nach Florida fährt und sich da vielleicht noch ein iPhone kaufen will für $1,000, dann werden ihm automatisch noch $85 automatisch vom Staat und von der Bank abgezogen. Und das summiert sich natürlich, insbesondere fürs Reisen, sodass wir mit dieser Zielgruppe uns auf diese Zielgruppe fokussieren, bieten denen ein kostenfreies US-Dollar-Bankkonto an und auch eine lokale Karte, sodass sie nicht diese hohen Gebühren zahlen müssen. Der zweite Fokus ist, dass Brasilien ist auch bekannt, dass es sehr volatil ist, was die wirtschaftlichen Entwicklungen angeht. Wenn man jetzt auch seit Corona sieht, ist die Währung um 20% eingebrochen, dass viele Brasilianer auch etwas ihres Vermögens im Ausland anlegen wollen. Und wir bieten denen auch neben dem Konto und der Karte auch Investmentprodukte an, vergleichbar wie beispielsweise Scalable Capital oder damals Wamo, also verschiedenste Portfolien, in denen sie günstig investieren können, um auch ihre Anlage ein bisschen zu diversifizieren.
Das soll quasi der Eintrittspunkt sein, um dann später auch sozusagen das Hauptkonto der brasilianischen Nutzer zu werden, oder?
Eigentlich gar nicht. Also in Brasilien werden die immer ihr Hauptkonto haben, aber wir positionieren uns da entweder als Reisekonto, also dann wird es halt nur genutzt, wenn man sich außerhalb von Brasilien bewegt, in einer anderen Währung, und halt zum Investieren. Also wir haben gar nicht den Anspruch, wirklich das Hauptkonto zu sein, weil wenn man sein Gehalt in der lokalen Währung kriegt, warum soll man das dann erst nach Amerika ziehen, um dann wieder lokal auszugeben? Also das ist gar nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist einerseits die Reisenden oder auch Online-Zahlungen, wenn man was in Amerika vielleicht kaufen möchte, und halt dann langfristig über die Assets Under Management und die Investments zu skalieren.
Hm. Wer steht dahinter?
Wir sind gegründet von drei Serial Entrepreneurs. Der eine ist der Gründer und ehemalige CEO von iFood. Das ist auch ein Unicorn und einer der größten Food Deliveries. Und dann zwei andere Gründer waren auch in der Finanzbranche beziehungsweise in der Tech-Branche unterwegs, haben da jeweils einen Exit gemacht. Die haben quasi das losgetreten, und wir haben noch einen kleinen VC aus Amerika dabei und bereiten jetzt gerade die nächste Runde vor.
Hm, okay. Zum Abschluss habe ich noch eine bisschen fiese Frage. Und zwar, du hast ja in Berlin einmal bei FinLeap, einem sehr wichtigen Fintech-Company-Builder, gearbeitet, und bei N26, das hast du auch kennengelernt, das mit das wichtigste Fintech. Was ist da besser?
Ich glaube, ich kann beide Unternehmen uneingeschränkt empfehlen, und beide waren super Stationen in meiner Entwicklung. Sind natürlich, obwohl das ja auch oft, besonders dann auch durch vielleicht die Journalisten so als Wettkampf dargestellt wird, sind ja eigentlich ja,
schon okay, komplett unterschiedlich. Bei den beiden ist es nicht so der Wettkampf,
muss man sagen. Höchstens vielleicht um die Größe und weil es große Fintech-Player sind. Die Perspektiven sind halt verschiedene. Bei FinLeap war viel mehr noch in der strategischen, weil wir ja klar als Company-Builder in der Frühphase waren, viel Frühmodelle shapen, auch dann wird ja auch viel mit Partnern gemacht, dann auf in einer B2B-Umfeld, dann auch mit Banken und anderen Playern dann zu diskutieren und da neue Modelle bauen, was auf der strategischen Ebene sehr spannend war. Und bei N26, die hat natürlich schon ein starkes Produkt, ein Riesenteam, da war es dann, bin ich nochmal inhaltlich viel tiefer gekommen, habe da nochmal drei Level tiefer wirklich verstanden oder noch gelernt, wie das funktioniert. Plus mit dem globalen Approach und wirklich mal ein richtiges B2C-Produkt ist natürlich auch anders, als wenn man durch Deutschland läuft, dann hat wahrscheinlich nur die Banking-Freaks mal was von FinLeap gehört, während im Zweifel doch irgendwie jeder schon mal die N26-Werbung gesehen hat. Und das war auch schon nochmal eine spannende Erfahrung, die quasi so mit einem B2C-Produkt zu arbeiten.
Alles klar, vielen Dank, Gerrit, für deine Zeit, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Vielen Dank, ja.